Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, kaum hat man das Haus verlassen und schon geht's drinnen drunter und drüber. Die Großen drangsalieren die Kleinen heulen und streiten und schlagen sich. Keiner achtet auf den anderen. Die Wohnung wird in kürzester Zeit zu einer Wüste. Ich glaube, es ist der Albtraum einer Mutter, die ihre Kinder für ein paar Stunden alleine lassen muss. Und die Frage taucht auf, hätte ich nicht klarer sagen müssen, was jeder zu tun hat und wie sie sich miteinander zu verhalten haben? Paulus muss es ähnlich gegangen sein. Er hatte die Gemeinden in Galatien verlassen. Er ist unterwegs nach Korinth auf die andere Seite des Ägäischen Meeres und er hört Beunruhigendes aus den Orten, die er zurückgelassen hat. Menschen, die sich wie er auch Apostel nennen, tauchen auf und meinen, sie wüssten genau, wie sich die Gläubigen zu verhalten haben. Tu dies, tu das. Erst wenn ihr alle Gesetze Gottes einhaltet, alle mosaischen Gesetze, könnt ihr sagen, wir sind rechte Christen. Zunehmend bestimmen Streitereien den Gemeindealltag. Und es beginnt so eine fromme Leistungsschau. Man beginnt sich miteinander zu vergleichen. Wer ist schon weiter? Wer ist frömmer? Der bessere Christ? Neid, Missgunst und Ehrsucht scheinen die Überhand zu gewinnen. Noch unterwegs schreibt Paulus einen Brief an die Zurückgelassenen. Und er scheint, ja, Versäumtes nachholen zu wollen. Sein Brief ist dabei von dieser Auseinandersetzung bestimmt. Es geht um die Einhaltung der mosaischen Gesetze und ob diese vor Gott gerecht machen oder nicht. Paulus hat dazu eine eindeutige Antwort. Durch des Gesetzes Werke ist kein Mensch gerecht. Er ist da ganz klar. Ja, er spricht sogar vom Fluch, von der Knechtschaft des Gesetzes. Habt ihr es schon vergessen? So scheint Paulus zu fragen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und so steht nun fest und lasst euch doch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Aus unverdienter Gnade und nicht, weil ihr so gut, so fromm oder sonst was wart, seid ihr gerettet, gerecht gemacht. Und er schickt dem Ganzen eine nachdrückliche Warnung hinterher, wenn ihr meint, durch das Gesetz gerecht zu werden, dann habt ihr Christus verloren. Dann habt ihr Christus verloren. Darauf legt Paulus höchstes Gewicht. Denn daraus folgt eine entscheidende Weichenstellung, die das Leben und das Zusammenleben auch in der Gemeinde prägen wird. Und er umschreibt sie bildlich einerseits mit das Leben im Fleisch, aus dem dann die Werke des Fleisches folgen, wie Unzucht, Unreinheit, Zorn, Zank und so weiter. Und dem gegenüber steht das Leben im Geist, aus dem dann die Frucht des Geistes erwächst. Hier zählt Paulus Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit auf. Das klingt mal alles ganz gut, aber mir drängt sich da die Frage auf, wie bitteschön sieht denn das jetzt konkret aus? Liebe, Friede, Freude. Und Paulus wird konkret. Er gibt den Galatern zwei Anweisungen und eine Ermahnung mit auf den Weg. Helft einander zurecht mit sanftmütigem Geist und einer trage des anderen Last. Und er schickt die Ermahnung hinterher, was der Mensch sät, das wird er ernten. Vielleicht können diese Aussagen uns ja helfen, zu verstehen, was Paulus meint. Und um diese Aussagen soll es jetzt gehen. Nur zuerst mal einander tragen und zurechthelfen. Ist das heute wirklich noch angesagt? Eigentlich hört man doch heute völlig anderes. Der Mainstream sagt, du musst dich verwirklichen. Du musst dich annehmen, dich lieben. Und bei allem scheint die Frage dahinter zu stehen, was habe ich denn davon? Was bringt mir das? Einander tragen? Das machen doch heute höchstens noch Leute, die vielleicht auf dem Selbstverwirklichungstrip im Himalaya unterwegs sind. Und da schleppen die Sherpas selbst die Bergtouristen bis zum Mount Everest nach oben. Da sind aber die Rollen klar verteilt, wer hier trägt und wer getragener ist. Ja, wenn man sich's leisten kann, wird man auch getragen. Geht es eigentlich immer nur um mich? Einer sagte mir mal, wenn jeder nur an sich denkt, ist doch auch schon an jeden gedacht. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal so begegnet. Wenn es konkret wird, steht doch schnell die Frage im Raum, ja, warum eigentlich ich? Warum nicht die anderen? Würde es wirklich so viel besser auf der Welt aussehen, wenn ich mich jetzt auch noch um die Lasten der anderen kümmern muss? Ein russisches Märchen greift diese Frage, wie ich finde, sehr gut auf. Ein Rabbi kommt zu Gott. Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel. Nimm Elia als Führer, spricht der Schöpfer. Er wird dir beides zeigen. Und der Prophet nimmt den Rabbi bei der Hand und er führt ihn in einen großen Raum. Ringsherum sitzen Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Doch die Menschen sehen mager aus, blass und elend. Kein Wunder, ihre Löffel sind zu lang. Sie kriegen sie gar nicht zum Mund, sie können sie nicht zum Mund führen. Das herrliche Essen können sie nicht genießen. Die beiden gehen hinaus. Was für ein seltsamer Raum war das denn? Fragt der Rabbi den Propheten. Die Hölle, lautet die Antwort. Und sie betreten den zweiten Raum. Alles genau so wie im ersten. Ringsherum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte wieder auf dem Feuer kochend ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Aber ein Unterschied zum ersten Raum. Diese Menschen hier sehen gesund aus, gut genährt und glücklich. Wie kommt das? Da sieht er den Grund. Diese Menschen schieben sich gegenseitig die Löffel in den Mund. Sie geben einander zu essen. Da wusste der Rabbi, wo er ist. Der Unterschied zwischen Himmel und Hölle wird in dieser Geschichte am Umgang miteinander festgemacht. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Aber genau diese Vorstellung vom himmlischen Zusammenleben, von der Harmonie, wird uns Christen doch ganz oft vorgeworfen. Ihr immer mit eurer Vertröstung aufs Jenseits. Paulus verschiebt das überhaupt nicht aufs Jenseits. Nein, er fordert es bereits hier und jetzt. Doch, wenn wir ehrlich sind, wie oft gelingt es uns, in guter Weise einander zu helfen? Manchmal übersehen wir den anderen glatt. Oder man befürchtet, manchmal auch zu Recht, wenn ich jetzt doch wieder nur ausgenutzt werde. Wir machen unterschiedlichste Erfahrungen. Und mit zurechthelfen meint Paulus noch etwas ungleich Schwereres. Er meint nämlich auch noch, sich gegenseitig zu korrigieren. Stellt sich die Frage, brauchen wir eigentlich Korrektur? Und wie bitte soll das in guter Weise geschehen, ohne sich dabei doch gegenseitig wieder zu übertrumpfen? Denn auch ein Zurechthelfen, ein Korrigieren kann in sehr ich-bezogener Weise passieren, wenn ich mich dem anderen denn doch wieder überlegen und besser und richtig stark fühle. In diesen Auswirkungen liegt auch ja genau das Problem der Galater, was Paulus hier anmahnt. In den letzten Tagen habe ich ein gutes Beispiel für wohlmeinende Korrektur erlebt. Und ich habe gemerkt, ich brauche das. Als klar war, dass ich über diesen Text hier predigen werde, habe ich mich wirklich gefreut. Diese Stelle gefällt mir ohnehin und ja, er liegt mir auch. Den Galaterbrief finde ich wirklich spannend. Also kniete ich mich hinein. Und je länger ich darüber nachdachte und so meine Gedankengebilde sich ausprägten, umso schwieriger wurde es für mich eigentlich, das Ganze für Sie noch irgendwie verständlich zu formulieren. Und glauben Sie mir, ich war richtig froh, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, wie meine Frau oder Pfarrer Beierhaus, die mich korrigierten, liebevoll wieder auf den Weg brachten, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Also wenn Sie bis jetzt nur Bahnhof verstanden haben sollten, ich glaube, Sie können froh sein, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Paulus schreibt, helft einander zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Unsere Zeit und Welt bringen echt für jeden von uns viele komplexe Fragen mit sich. Oft gibt es keine einfachen Antworten. Fragen in der Erziehung, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Fragen im Umgang mit der Schöpfung. Jeder von uns hat so seine Herausforderungen im Alltag. Themen, bei denen wir auch immer wieder Korrektur brauchen. Und die Frage ist nur, wie? Wie helfen wir einander zurecht? Oder machen wir dann doch wieder nur Vorwürfe? Jesus selbst kann und will uns hier Vorbild sein. Wie er Menschen liebevoll annahm und dann doch Klartext sprechen konnte. Denken wir da nur an die Geschichte von der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Die Ermahnung geht ja nicht nur an die Ankläger. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, sondern er geht auch an die Sünderin. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Und Paulus selbst hat es auch erfahren. Als Verfolger der Christengemeinde wurde er mit seiner Verfehlung unmittelbar konfrontiert und von Christus in seine neue Aufgabe berufen. Er weiß, wovon er spricht. Wie viel Liebe und auch Überwindung muss es ihnen gekostet, muss es eigentlich die verfolgten Christen gekostet haben, gerade ihn unter sich aufzunehmen. Das spiegelt für mich das richtige Zurechthelfen wider. Wer selbst Barmherzigkeit erfahren hat, blickt auf den anderen weder überheblich noch strafend, will es den anderen nicht heimzahlen. Der lässt sich vom Geist Jesu leiten und hilft dem anderen, wieder zurechtzukommen. Und es ist auch gut, sich dabei von der Einsicht leiten zu lassen, die Paulus hier den Galatern mit auf den Weg gibt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sehen, es ist jetzt gerade um uns herum, es ist Erntezeit. Und spätestens beim Ernten fällt einem ja wieder ein, was man da eigentlich gesät hat. In der Regel wird man sich freuen, manchmal wundert man sich vielleicht auch, je nachdem, was man gerade so vorgefunden hat. Aber klar ist, wer Disteln sät, wird keine Sonnenblumen ernten. Und so ist es auch im Umgang miteinander. Lasse ich mich von Jesu Geist leiten beim Umgang mit meinem Nächsten, dann werde ich gute Ernte einfahren. Oder lasse ich mich von Groll, Enttäuschung, Rachsucht leiten, dann werde ich auch ernten, was ich gesät habe. Unser Miteinander wird dann ein Hauen und Stechen sein. Das gilt auch in den anderen Lebensfeldern. Beim Umgang mit unserer Umwelt. Wenn wir im Garten oder auf den Feldern maßlos Unkrautvernichtungsmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen, ernten wir auch, dass wir die Nützlinge und Bienen töten. Mit zu hohem und unkontrolliertem Medienkonsum im Kinderzimmer ernten wir irgendwann auch sozial gestörte Kinder. Mit einem ungebremsten, immer mehr, immer größer und immer schneller schädigen wir uns selbst und zerstören die Lebensgrundlage anderer. Keine gute Ernte. Paulus mahnt: Schaut genau hin, achtet darauf. Was ihr seht, werdet ihr ernten. Euer Verhalten hat Auswirkungen. Wir können genauso viele Beispiele für gute Saat aufzählen. Doch das Beispiel von der Schule als gute Investition in die Zukunft will ich heute am Schluss der Ferien mal lassen, bevor ich hier von den Konfirmanden nur Stöhnen ernte. Aber wie schön war es bei unserem Feierabend im Solpark oder bei der Spielplatzeröffnung in der Mittelhöhe. Wer sich hier eingebracht hat, vielleicht einen Kuchen oder einen Salat mitbrachte, der wurde belohnt mit einem wunderbar vielfältigen Buffet und einer tollen Gemeinschaft obendrauf. Denn zur guten Saat gibt Gott noch reichlich hinzu. Kennen Sie das auch? Das sät und pflanzt man, und wenn es gut geht, dann wächst auch das meiste davon. Und plötzlich steht dann noch was anderes. Ja, Unkraut steht auch, aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Ich meine was anderes. Da steht vielleicht plötzlich zwischen den Kartoffeln eine Sonnenblume. Bei uns sind in diesem Jahr noch 2 Tomatenpflanzen plötzlich gewachsen, die wir überhaupt nicht ausgesät hatten. Auch sie tragen zwar kleine, aber leckere Früchte. Und es ist wie ein kleines Geschenk so im Alltag. Ungleich beschenkter empfinde ich dies im zwischenmenschlichen Bereich. Das Beispiel vom Mittelhöhefest nannte ich ja bereits. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wurde ich am meisten beschenkt in schweren Zeiten. Dort, wo es galt, einander zu tragen. Und ich erlebte es sowohl als Getragener wie als Tragender. Die Situationen waren mit Sicherheit nicht leicht. Und man muss sich diese nicht herbeiwünschen. Aber im Rückblick wurde es genau durch dieses Einandertragen unglaublich wertvoll. Dort, wo Menschen gemeinsam Leid und Krisen durchschreiten und bewältigen, einander tragen, gewinnt die Beziehung selbst und unser Leben eine ungeahnte Tiefe und Sinn. Einander tragen, das können wir auch im Gebet. Sie finden auf Ihren Plätzen diese gelben Zettel und Stifte. Wir haben am Freitag einen Gebetstag in unserer Gemeinde und Sie können Ihre Lasten loswerden, für Sie beten lassen. Und Sie schreiben das auf den Zettel, mit Namen oder ohne Namen, das ist Ihnen Ihre Entscheidung. Und am Ende mit der Kollekte, da können Sie diese Zettel einfach einwerfen, in den Kollektenbeutel mit dazu. Auch da kann man seine Last loswerden und wir werden dafür an diesem Tag beten. Amen. Jetzt läuft eine kleine Musik. Und während dieser Zeit können Sie ja, Ihre Anliegen auf die Zettel schreiben.